Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
Dann drücken wir auf Record und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Heute mit einem vielleicht auch etwas sehr überspitzten Titel, dem Thema Andromeda Armageddon. Aber was hat's eigentlich damit auf sich? Worüber sprechen wir heute und worauf legt ihr zukünftig euren Fokus oder was solltet ihr euch gegebenenfalls nochmal reinziehen? Wir haben im April, fast vor einem Jahr, darüber gesprochen, welche Updates gerade so im Meta-Ads-System ausgerollt werden. Damals war der Florian Litters von Adventure zu Gast und wir haben euch eine Einordnung gegeben, welche vier großen Anpassungen aktuell im Meta-Ads-Bereich ausgerollt werden. Und für die, die das jetzt zum ersten Mal hören, das ist gar nicht schlimm. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Das sind so kleine Microservices, die in das System integriert werden, damit die Ergebnisrate am Ende steigt, dass sie besser wird und dass vor allem der Content-Flut auf den Plattformen ein System gegenübergestellt wird, das dank AI dabei unterstützt, die richtige Anzeige im richtigen Zielsegment auszuliefern, um eben Ergebnisraten zu halten oder zu steigern. Diese vier Microservices sind GEM, Sequencing, Lattice und eben Andromeda. Und Andromeda ist etwas, über das wir sprechen wollen und auch müssen, weil darüber wird gerade sehr viel gesprochen und das mache ich jetzt hier in dieser Folge nicht alleine, sondern ich habe mir den Alexander dazu geholt. Hi Alexander.
Hallo Jan.
Schon lange nicht mehr aus dem Meta-Ads-Maschinenraum berichtet. Die letzten Folgen waren eher High-Level-Strategie. Es gibt nicht immer so viele Themen operativ, die eine ganze Folge aus unserer Sicht füllen. Aber heute wird es mal wieder Zeit, reinzugucken in den Motor, was da gerade so passiert.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, weil, wie du schon sagtest, es gibt sehr, ich nenne es mal viele Meinungsäußerungen dazu oder Annahmen zu dem Thema Andromeda. Und es ist irgendwie auch für manche wie so ein großes Schreckgespenst in der Wahrnehmung. Und das muss man, glaube ich, nochmal einordnen.
Und bevor wir jetzt einstarten mit dieser Einordnung, sei uns eine Werbung in eigener Sache erlaubt, denn am 21.09. findet das AdsCamp in Köln statt, unsere kleine, feine Paid Social Ads Konferenz. Manche sagen, die beste, die es da draußen gibt. Lest euch gerne mal die Bewertungen durch, geht auf adscamp.de, checkt schon mal das Line-up. Und gerade genau diese Themen, die jetzt gleich folgen, Einordnung von Updates, Best Practices, Lessons Learned, was kann ich machen, worauf kommt es an und was ist vielleicht auch einfach Fehlinterpretation von Menschen, die viel Meinung und Reichweite haben, all das wird auch auf dem AdsCamp eingeordnet. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn du und wenn ihr am 21.09. am Start seid. Aber jetzt tauchen wir ein in das Andromeda-Rauschen, den Hype da draußen, Alexander. Warum spricht denn gerade jeder über Andromeda und warum ist die aktuelle Debatte da, die vorwiegend für uns wahrnehmbar auf LinkedIn geführt wird, vielleicht auch gefährlich?
Ja, zum einen glaube ich, man muss ja auch sagen, Meta selbst promotet das Thema ja auch stark und hat gesagt, es ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir jetzt in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren natürlich auch durch KI Einsatz oder technologischen Einsatz irgendwie dieses Narrativ gehabt, mach mehr, mehr hilft mehr, flute die Plattform mit Inhalten. Ja. So, und das sind dann häufig eben, wie machst du das am einfachsten, indem du leichte Varianten erzeugst und dann ist die Aussage dahinter ja gewesen, wir platzieren einfach ganz, ganz viele gleichartige Wetten auf der Plattform und es funktioniert und jetzt sozusagen Rolle rückwärts in der Wahrnehmung, auch von vielen Leuten, die entweder aus dem Creative-Bereich kommen und natürlich vielleicht auch mal Leistung nochmal forcieren wollen oder eben aus einem anderen Background kommen und sagen, hey, das ist so eine Public Misconception, das gilt alles nicht mehr, ihr müsst jetzt alle 180 Grad drehen. Ja. Ne? Also die Welt hat sich komplett gedreht und schaue, wie ich das Andromeda-Update erkläre und folge mir. Und dann führe ich dich ins gelobte Land der höheren Conversion-Raten.
Genau. Alt ist falsch, neu ist gleich richtig oder besser.
Ja.
Das heißt, wir neigen ja alle irgendwie ein Stück weit dazu, neue Updates erstmal so für sich zu betrachten und dann direkt irgendwo auch dieses Abstraktionslevel zu verlassen, um zu sagen, was bedeutet das für dich in der Praxis? Die Einordnung passiert auf einem Level, wo man sagt, okay, Andromeda gleich Werbemittel und Andromeda zahlt auf Werbemittel ein, die möglichst vielseitig, möglichst unterschiedlich sind, aber overall wird erstmal Andromeda dazu genutzt, zu sagen, das, was du bis jetzt gemacht hast, funktioniert nicht. Du musst das anders aufbauen. Und ich glaube, dann fängt es an, in eine Fehlinterpretation zu gehen, weil keiner der Expertinnen und Experten da draußen kennt ja genau das Produkt. Ne? Und wenn man sich anguckt, was Meta eigentlich dahin schreibt, was Andromeda macht, dann hat das sehr wenig mit der Beurteilung von Werbemitteln zu tun, sondern einfach nur, der Microservice am Ende erstmal primär die Aufgabe hat, in einer Vielzahl, also eine deutlich höhere Anzahl von Werbemitteln bewerten zu können, um zu sagen, gleich oder unterschiedlich. Hm. Das kann man, glaube ich, schon mal so sehr einfach sagen. Ja. Dazu muss man sich in der Dokumentation von Meta ein bisschen durchwühlen. Aber eben ohne Abstraktion reduziert man die Komplexität auf, wir brauchen mehr Werbemittel. Was im schlimmsten Fall einfach dazu führt, dass man unfassbare Aufwände erzeugt, die in der Regel explodierende Kosten sind. Viele versuchen dann über AI dieses ganze Thema irgendwie zu lösen und gehen dann mit auf diesen Zug und sagen, ah ja, Andromeda sagt ja, wir brauchen viele unterschiedliche Werbemittel, das kannst du alles gar nicht manuell machen, deswegen gibt's hier noch ein AI-Tool und da noch eine AI da und dann irgendwie ein Workflow und da ein Prompt und am Ende schieße ich mir meinen Ad-Account ab, weil ich zu viele API-Hits habe. Alles in den letzten Wochen passiert, resultierend eben aus dieser FOMO zu sagen, okay, also isolierte Betrachtung, Setup, ich brauche einfach mehr. Aber ich frage mich dann auch, wie wird das denn im Kontext von aktuellem Kampagnen-Setup und auch Mediavolumen gesehen? Weil einfach jetzt nur mehr Werbemittel auf ein Setup zu werfen, was irgendwie 2.000 Euro im Monat ausgibt, das ist halt auch überhaupt nicht zielführend. Weil die Kosteneffizienz am Ende, wenn ich dann da einfach auf diese 2.000 Euro mehr Werbemittel schmeiße, mir natürlich irgendwie zerschossen wird, weil meine Kosten, um diese Kampagnenstruktur zu betreiben, einfach teurer werden. Und dann habe ich mir selber erstmal eine Baustelle geschaffen.
Ja, das ist ja auch so ein oft beklagtes Thema, dass man die Dinge dann aus dem Kontext reißt und nicht auf die eigene Situation so ein bisschen runterbricht. Oder jetzt persönlich dieser traurige Punkt, dass irgendwie niemand so ein bisschen Basisstatistik versteht. Dass man sagt, also all diese Updates, über die wir sprechen, ne, die sind ja Hilfestellungen. Also die zum Teil daraus resultieren, dass die Maschine besser wird. Wir sprechen jetzt hier darüber, dass die Maschine halt die Inhalte der Werbemittel besser versteht, anders als früher, und dass dadurch neue Möglichkeiten kommen.
Ja.
Ne? Gleichzeitig sieht man dann, wie halt irgendwie so Inhalte geflutet werden auf die Plattform und dann, wie du sagst, eigentlich in einem krassen Missverhältnis stehen zu dem eingesetzten Budget, wo man sagen kann, was ist denn notwendig, also unabhängig davon, ob das Meta ist oder sonst was da, was sind sozusagen die Bausteine, damit irgendwie eine Entscheidung getroffen werden kann, ob ein Werbemittel besser ist oder nicht.
Ja.
So. Und ich mache mal diesen, es sei mir gegönnt, diese 20 Sekunden kurz Theorie. Was ist wichtig? Ja. Und das ist wichtig, ist ja einfach, das ist ja, alles ist ja ein Test da drin, ne? Es muss ja eine Entscheidung getroffen werden, dafür muss ich habe A und ich habe B. So. Und jetzt ist einmal, wie sicher will ich sein da drin, dass ich keine False Positives als Sieger, also keine falschen Sieger erkläre? Wie sicher will ich sein, dass ich irgendwie überhaupt zu einem vernünftigen Ergebnis komme? Und die wichtigste Messgröße daran ist, wie erwartbar unterschiedlich sind denn eigentlich die Ergebnisse zwischen A und B?
Ja.
Denn wenn der Unterschied zwischen A und B klein ist, ist der Aufwand, den Unterschied herauszuarbeiten, unfassbar hoch. Das heißt, unfassbar hoher Aufwand bedeutet unfassbar viel Geld, weil unfassbar viele Personen erreicht werden müssen, damit man irgendwie ein halbwegs zuverlässiges Ergebnis hat. Und jetzt dein Beispiel mit 2.000 Euro. Ich habe irgendwie Werbemittel A gemacht, Werbemittel B gemacht und ich erwarte einen Unterschied dazwischen von vielleicht 5%. So. Und dann aus diesem erwarteten Unterschied oder dem tatsächlichen Unterschied folgt halt, wie groß der Kapitalaufwand ist, der dahinter steht, um überhaupt eine Aussage darüber treffen zu können. Und dann sind wir jetzt halt in der Situation, wo dann, was sind die einfachsten Unterschiede, die du bei Werbemittel erzeugen kannst? Machst irgendwas mit Farben, machst irgendwas mit Positionen und so weiter. Das sind aber die kleinsten Hebel, die am Ende dahinter stehen.
Es sind Hebel, aber es sind die kleinsten Hebel.
Genau, es sind die kleinsten Hebel. Das ist auch immer, wenn wir über Testing sprechen, im Unterschied zu Ausprobieren, werden wir immer sagen, wir fangen mit dem größten Hebel an, weil wir dort am schnellsten mit dem geringsten Kapitaleinsatz Ergebnisse haben. Und das, was das Update, über das wir gerade sprechen, ist eigentlich für eine Hilfestellung von Menschen, die keinen Plan davon haben.
Ja, plus dieses Thema da halt auch nochmal, also wenn man es sich im Detail anguckt, es führt halt einfach dazu, dass das System 100-mal schneller matcht und 10.000-fach schneller auf seine Modelle runterbrechen kann.
Ja.
Was sind das denn für Werbemittel? Aber letztlich beschreibt, also Andromeda ist nicht der Concierge, der dir deine Werbemittel aufs Tablett legt, sondern es ist der Türsteher, der sortiert, wer in den Club reinkommt.
Genau.
Und wie viele von diesen Menschen sind gerade im Club drin? Das heißt, wenn ich jetzt als Person eine große Anzahl von gleichartigen Ads von einem Werbetreibenden sehe, dann werde ich halt nicht ein, also werde ich nicht 100 davon sehen, sondern eine. Und wenn ich sowieso in der Branche schon gleichartige Ads sehe, dann werde ich wahrscheinlich weniger von diesen sehen, weil am Ende das System sagt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn du in einem Club bist und viele unterschiedliche Leute da hast, dass dann die bessere Party ist. So.
Ganz genau. Das heißt, wenn du in eine Gruppe kommst, sollte der Unterschied nicht nur darin liegen, dass du unterschiedliche Schnürsenkel trägst.
Korrekt, ja, richtig. Ja. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, das ist so die größte Fehlannahme, dass man sagt, so Andromeda ist das Gehirn, aber das Gehirn ist halt eben nicht Andromeda. Und dann können wir, glaube ich, gerade noch einmal in so die technische Einordnung gehen nach deinem kurzen Exkurs in Statistik, um einfach zu sagen, okay, erstmal dieser Microservice, wenn wir es einfach mal so nennen, weil am Ende ist es kein Update, ne? Das ist tatsächlich ein Service, der implementiert wird, der auch sehr transparent beschrieben ist, also was kann es nicht, worauf muss ich achten, ist halt in einem Ökosystem von unterschiedlichen Services. Ich werde auch nicht von Algorithmus sprechen oder so, weil es nicht diesen einen Algorithmus gibt, sondern am Ende ist das Meta-Ad-System, genauso wie andere Ad-Delivery-Systeme, bestehend aus unterschiedlichen Microservices. Früher war ein Microservice Targeting und ein Microservice Kampagnenziel und Co. Und das ist ein Stück weit aufgebrochen worden in eine andere Logik, was eben dazu führt, dass man jetzt heute sagt, Creative ist Targeting, wir müssen Kampagnen-Setups konsolidieren, um eben diesen Services stärker zu entsprechen, weil viele Dinge obsolet sind, andere Dinge aber dadurch vielleicht ein Stück weit anders ausgesteuert werden müssen. Also der Statiker und der Architekt, die brauchen einen anderen Bauplan für die Kampagnen, als jetzt einfach zu sagen, ah ja, okay, ne, das ist immer Schema F. Die Services als solches, die gibt es halt seit 2023, also jetzt fast schon seit 3 Jahren. Mhm. Und das erste war Lettuce und Lettuce hat eigentlich den Mid-Funnel getötet. Warum hat Lettuce den Mid-Funnel getötet? Weil Meta gesagt hat, okay, am Ende brauchst du keine komplexe Funnel-Logik mehr, die du technisch im Ads-Manager abbildest, sondern du brauchst irgendwie oben einen Filter, um viele neue Leute zu erreichen und darunter gehst du in eine transaktionale Betrachtung und ob die Person dann klickt oder kauft oder wie auch immer, ich lerne zeitgleich diese Ziele zu verstehen und ich breche diese Funnel-Stufen auf, weil keiner von uns möchte in irgendeinem Trichter stecken bleiben und helfe einfach dabei, das ein Stück weit zu konsolidieren. Das heißt, ich habe keine großen Upper-Mid-Lower-Funnel-Konstrukte mehr, wo ich Leute technisch über 5 Stufen entwickeln muss, bis sie dann soweit sind, sondern ich habe halt eine einfache Systematisierung. Also Lettuce hat den Mid-Funnel gekillt. So, und dann gibt es ja halt eben GEM. Und GEM ist das viel spannendere Update aus meiner Sicht, weil GEM tatsächlich das Ding ist, was Meta selber so als das Generative AI-Gehirn für Werbung deklariert. Das heißt, da findet das Verstehen statt. Worauf reagierst du als Nutzerin oder Nutzer regelmäßig? Was hast du in der Vergangenheit gekauft? Wo bewegst du dich gerade im Netz? Welche Signale bekomme ich zurück? Auf welche Werbemittel fährst du am ehesten ab? Also eine starke Fragmentierung und Personalisierung. Und da sind wir beim Concierge. Ja, das GEM ist im Prinzip das Modell, was sagt, auf Basis deiner kompletten Historie und deiner Nutzungssignale, deines Einkaufsverhaltens, alles, was wir irgendwo messen können, können wir viel besser das zusammenstellen, was für dich relevant ist.
Ja.
Das heißt halt auch, wenn ich Autohersteller A bin und massiv in den Upper Funnel investiere, um E-Autos in den Markt zu bekommen, kann Hersteller B auch bei transaktionalen Kampagnenzielen davon profitieren, weil Competitor A hat den Markt educated und Meta weiß, wer ist gerade interessiert an E-Autos. So.
Korrekt.
Um das runterzubrechen.
Aber das ist der Kundenversteher.
Das ist der Kundenversteher, korrekt.
Ja.
Und Andromeda ist am Ende einfach nur die Filtration, um zu sagen, okay, ich kann viel schneller entscheiden, was auf dem Werbemittel zu sehen ist und ob es reinkommt oder nicht reinkommt.
Ja, das ist ein Logistik-Service.
Genau.
und ein Filter.
So. Das heißt aber, wer Andromeda verstehen will, muss halt begreifen, dass die KI jetzt sieht und versteht, was irgendwo im Werbemittel passiert. Das ist schon der Fall. Und da kann man, glaube ich, so ein Stück weit streiten und mal ins Detail gehen, weil, Alexander, wir haben uns mal so die Cheat Sheets angeguckt.
Mhm.
Ein schöner, für einen Podcast schönes Wort, Cheat Sheet. Weil es gibt da draußen natürlich ganz viele Hilfestellungen von Menschen, die gesagt haben, hier, ich habe so Analysen gemacht, kommentier mal meinen Beitrag, ich sag dir mal irgendwie, was gerade Phase ist. Und wenn man die so übereinander legt, dann fällt halt auf, dass schon vieles irgendwo angenommen ist oder sehr case-spezifisch. Ja, ob jetzt AI besser funktioniert als nicht AI, Bewegbild, welche Form von Bewegbild, ist es dann UGC, ist es nicht UGC. Wenn man sich aber das Cheat Sheet von Meta anguckt, dann fällt auf, dass tatsächlich erstmal gesagt wird, okay, technische Fakten haben wir jetzt einmal schon diskutiert. Warum wurde Andromeda entwickelt? Naja, weil halt diese ganzen Advantage Plus Features bestimmte Dinge überflüssig machen, man aber ja trotzdem irgendwo eine Entscheidungsgrundlage braucht, um zu sagen, wer sieht jetzt was aus welchem Grund. So, ne? Also das ist nochmal so ein bisschen das Thema. Und da wird dann von kreativer Vielfalt gesprochen. Und ich glaube, da fängt es dann an, in die Interpretation zu gehen, wo viele sagen, ja, was bedeutet das denn? Generell bedeutet das Vielfalt über Volumen. So, also Alexander, wie würden wir Vielfalt über Volumen interpretieren?
Wenn du mir sagst Vielfalt über Volumen, sage ich viel hilft viel. So.
Genau. So. Ja, das Spannende da ist, am Ende Vielfalt über Volumen. Es geht nicht um die Werbemittel, die man diversifiziert, sondern die Konzepte.
Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, der von einigen dann schon stark gestresst wird, die auch sagen, genau so unterschiedlich müssen Konzepte sein, by the way, und von anderen eben noch gar nicht.
Mhm.
So, ne? Und insgesamt zu den ganzen jetzt so Erkenntnissen, die gewonnen wurden im Markt von anderen, muss man sagen, also aus meiner Sicht, das ist zum größten Teil anekdotisch. Ich habe drei Sachen probiert und kann jetzt sagen, das sind meine Ergebnisse und deswegen glaube ich, daraus verallgemeinern zu können, dass es so und so ist. Das ist, weil ich einmal ein Tor geschossen habe, kann ich nicht sagen, wie man grundsätzlich am besten Tor schießt und ob das alle Wege sind, das zu machen.
Das zweite Thema, Creative ist gleich Targeting, mit der Ableitung, es kommt drauf an, welche Signale dein Werbemittel erzielt. Für mich als Plattform. Also ich bin Meta und sage, Creative ist Targeting, ich steuere auf Basis Signale aus. Ja. Das heißt ja erstmal für mich, es kommt auf Reaktion auf das Werbemittel an oder generell, wie ich mich verhalte auf bestimmte Botschaften und nicht spezifisch Creative ist Targeting. Ich kann jetzt zu 100% alles identifizieren, was im Werbemittel irgendwie wo angeordnet ist und was da draufsteht. Ne? Also dieses Thema, ich tausche jetzt auf einem Bild einen Begriff auf und spreche nicht über, keine Ahnung, Funnel, sondern Customer Journey oder Kundenreise. Das wird nicht dazu führen, dass ich andere Menschen erreiche. Ein Beispiel. So. Nichtsdestotrotz ist man, glaube ich, da an dem Punkt, dass man sagt, ja, Creative Targeting, da mache ich halt dann irgendwie mehr. Alexander, Quizfrage. Wenn du jetzt eine Plattform bist und eine Empfehlung für Diversifizierung von Werbemitteln rausgibst, ne?
Ja.
An wie viel Werbemittel denkst du denn, die ich so pro Adset haben sollte? Und jetzt kommt ein Punkt. Spoiler, genau aufschreiben, weil diese Zahl wird euch überraschen.
Dann sage ich mal, dann zeige ich mal meine Hand hoch. Und sage mal, es sind alle Finger von einer Hand.
Also die Empfehlung ist, so das Ganze konzeptionell zu trennen, aber dann halt auch so auszubauen, dass man halt nicht eine Vielzahl von Werbemitteln hat, sondern das handelbar hält, um in eine Belegbarkeit zu kommen. Also wir sprechen hier von 5 bis 6 unterschiedlichen Routen, die man in Adsets packen soll. Da wird dann noch nicht über Budget gesprochen. Und da drin sind dann Bilder und Videos, aber eben auch nicht mehr als eine Handvoll.
Ja,
also ich glaube, da wird einfach die Fähigkeit dann wieder, Meta macht AI, Andromeda, Riesen-Update und so und direkt geht die Interpretation in die Unendlichkeit, keep it simple, einfach halten und handelbar halten.
Und es kommt immer darauf zurück, ne? Konzepte ist halt, wir müssen noch mal, was bedeutet Konzept? Und das bedeutet eben ein unterschiedlicher Zugang, unterschiedlicher Engel, eine starke Differenzierung zwischen den Einzelnen, also das ist ja, worum es ja geht, ist, dass du nicht einfach, wie du sagtest, einen Begriff austauscht oder irgendwie Details veränderst, sondern du sagst, okay, das könnte ein ganz anderer Zugang zu dem Thema sein, das könnte eine andere Ansprache sein und so weiter. Also, und das ist eben auch etwas, wo man sagt, das produzierst du vermutlich auch nicht am Fließband. Also der Aufwand für die einzelnen Creatives wächst damit. Im Unterschied zu der Mass Production, wo du dann sagst, hier variier mir das mal durch das Farbspektrum durch.
Mein N8N-Workflow generiert 1800 Creatives mit einem Knopfdruck.
Ja, das ist...
Aber es ist halt alles Quatsch.
Wenn man sich anguckt, was hat den größten Impact, und wenn wir eben hier auf das Thema zurückkommen, wo ist der größte wahrscheinliche Unterschied zwischen zwei Creatives? Ist das erste übrigens gar nicht innerhalb des Creatives, sondern wenn du irgendwas verkaufst, ist das Offer.
Ja.
Also das ist der größte Unterschied. Wenn du sagst, du endest du zwischen 15% und 30% Rabatt oder sonst was da, wird das wahrscheinlich die größte Differenzierung sein. Und danach ist es der Angle. Und dann arbeitest du dich so durch verschiedene Ebenen und am Ende bist du eben bei gestalterischen Details.
Wir hatten das tatsächlich bei einem Kundencase, der einen sehr saisonalen Peak-Moment hatte im Februar, wo wir einfach dann auch gezwungen waren, pro Woche vielleicht 5 bis 10 neue Werbemittel nachzuschießen, weil du einfach gemerkt hast, bei einem hohen Ad-Spend fängt halt diese Fatigue, die dann einsetzt, also das System hat gelernt, dass das Werbemittel funktioniert oder eben nicht, passiert halt relativ schnell ab einem bestimmten Skalierungsgrad. Da sind viele nicht, würde ich jetzt mal sagen. So, da braucht man halt schon irgendwo ein Budget, wo man sagt, okay, da habe ich jetzt mal 5 bis 6 Millionen Menschen auf Wochenbasis erreicht. So. Also ich glaube, viele sprechen Creative Fatigue auch so einfach aus, ohne dann wirklich eine Belegbarkeit dahinter zu machen. Aber wenn man sich anguckt, erreiche ich damit noch neue Leute? Also wie verhält sich das zwischen Reach und Impression? Wie schnell geht die Frequenz hoch? Wie schnell wird auch Budget zwischen einzelnen Werbemitteln hin und her geschiftet? Dann kann man das einfach ganz gut beobachten, aber man braucht halt ausreichend viel Media-Volumen. So. Und dann muss man halt in der Lage sein, nachzulegen. Und ich habe das halt immer dieses Bild bedingt, am Ende hast du halt eine volle Fußgängerzone und früher warst du halt irgendwo darauf angewiesen, du stellst was ins Schaufenster und die Belegbarkeit dessen, was im Schaufenster steht, Richtung Kasse, hat halt länger gedauert. Und diese ganzen Updates führen halt dazu, dass du halt jetzt vorm Schaufenster jemanden stehen hast, der dich vor das Schaufenster winkt, aber du relativ schnell dann halt auch das Signal bekommst, okay, es kommen weniger Menschen rein, weniger Menschen kaufen aufgrund dessen, deswegen nehme ich nochmal andere Varianten und bestücke das Schaufenster neu, damit die Menschen, die dann davor stehen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, abzuschließen. Und so muss man das im Push-Marketing, glaube ich, sehr vereinfacht gesagt dann handhaben. Und viele Kampagnen sind ja immer noch so gebaut, dass man sagt Start- und Endzeitpunkt und innerhalb der Kampagne wird halt nicht an Werbemitteln iteriert. Also je größer der Werbetreibende ist und je höher der Mediaspend ist, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass es innerhalb der Kampagne eine Optimierung an bestehenden Werbemitteln gibt.
Korrekt, ja. Ja.
Und das ist halt, ich glaube, das, wo dann diese ganze Vielzahl von Updates dann irgendwie damit reinhaut.
Aber was halt dieser Effekt, über den du gerade gesprochen hast, zum einen, das fand ich nochmal interessant, weil wir eben nicht sagen, es ist ein Indikator, der sagt, ob die Ad-Fatigue jetzt eingesetzt hat oder nicht. Und das ist, finde ich, das ist, wird einfach oft über Gebühr vereinfacht.
Ja, voll.
Wir sind aber in einem professionellen Umfeld hier und wir müssen einfach sagen, wenn es so einfach wäre und es sich alles an einzelnen Metriken, die man isoliert betrachtet, ablesen ließe, dann hätten wir hier keinen Job, dann wäre das Ganze so simpel, dann kann das wirklich jeder. Ja?
Der Rohrsknopf.
So, ja, da ist so ein Knopf und dann geht's. Und das andere ist, es ist ja auch eine Folge davon, dass die Maschine, du hast es eben ja auch erklärt, nochmal die Signale, also besser zusammenbringen kann, welche Signale zeigst du als Kunde und was genau sagt jetzt eigentlich dieses Werbemittel aus und dann einen Connect hermachen kann.
Ja.
Die Zuversichtlichkeit, die die Maschine jetzt an den Tag legt, um zu entscheiden, okay, ich stelle jetzt mit einer höheren Sicherheit fest, dass das jetzt nichts mehr ist, führt halt natürlich auch zu abrupteren Entscheidungen, die dann kommen. Ne? Ab dem Moment, ab dem du sicher bist, machst du eben nicht so ein leichtes Ausfaden, was ja wie so ein, okay, verhält es sich weiter so, verhält es sich weiter so, sondern okay, ich stelle fest, das ist so.
Ich brauche jetzt was anderes. Ne? Ja. Aber das bedeutet halt auch, ne, also ganz spannend ist ja dieses Thema, ich habe eine Kampagne, ein Adset und dann ganz viele Ads drin.
Mhm.
Hinzu, okay, also hohe Abhängigkeit von Winning Creatives, also ich habe einen identifiziert, der läuft dann, alles andere bekommt nichts.
Ja.
Das ist ja häufig so. Solange das in der Ergebnisrate funktioniert, finde ich das ja auch super, aber die Handlungsmöglichkeiten sind dann halt extrem begrenzt. Und du läufst halt Gefahr, dass du abrupt auch Kampagnen hast, wo die Performance halt droppt, weil du halt nicht so schnell nachlegen kannst oder gar nicht sagen kannst, ob das, was schon mit im Setup ist, eigentlich ausreichend gut funktionieren würde. Deswegen fahren wir ja jetzt gerade wieder eine deutlichere Differenzierung in den Kampagnen-Setups über Ad-Sets, um zu sagen, okay, ich habe hier über Value-Bidding oder Minimum- und Maximum-Tagesbudgets die Möglichkeit, mindestens mal 2, 3 Eisen ins Feuer zu legen. Mhm. Nicht die Maschine dazu zu ermutigen, so eine Variante, die bis zum Ultimo, die bricht raus und dann habe ich nichts, was das auffängt. Also das ist auch ein Thema, da muss man, glaube ich, gut verstehen, was man wie steuern kann. Und was mir in der Betrachtung, was du gerade eben angesprochen hast, auch ein Stück weit zu kurz kommt, ist halt, wie gut ist denn die Datenbasis, die ich halt ans System zurückspiele, ne?
Ja, absolut.
Also wenn ich halt keine Conversion API habe, wenn ich halt sowas wie Kundenwerte nicht sauber übergebe, wenn ich keinen guten Ausschluss zwischen Neukunden und Bestandskunden habe und so, dann nutze ich nicht alle Möglichkeiten, um eine Datenbasis zu schaffen, damit die Maschine eine noch bessere Entscheidung treffen kann. Und die Entscheidung wird eben nicht nur anhand von Winning Creatives und bestmöglichen Ads getroffen.
Das ist absolut so und ich glaube, die Verantwortung dafür wird jetzt auch von den Plattformen immer mehr Richtung Advertiser gegeben. Das heißt, du nutzt das System einfach nicht, wenn du dich selbst so beschränkst, also wenn du uns halb blind machst, dann werden wir halt nicht so zielgenau laufen.
Ja.
Zu dem anderen Thema, das ist ganz interessant, unabhängig von dem Andromeda-Update, dass aus einer, dass wir jahrelang, also wir machen das ja eine Weile, dass du früher halt diese hohe Granularität im Media Buying drin hattest, dann irgendwie das Thema starke Konsolidierung bis hin zu der maximalen Konsolidierung, von der du gerade auch gesprochen hast, ist ja auch valide, ja, also wenn das funktioniert, so be it, zu sagen, alles in eins und das Creative entscheidet alles und jetzt zeigt sich in allen Cases, die wir betreuen, dass kein Zurück auf die Zeit von früher, das ist, glaube ich, falsch anzunehmen, aber dass eine bestimmte Granularität wieder oder Segmentierung innerhalb der Kampagnen wieder die Ergebnisraten verbessert.
Also, ja, und widerstandsfähiger macht, ne?
Ja.
Also Segmentierung aus Case heraus, aus Sortiment heraus, aus, ich sag mal, so eine DB1-Gruppen, wo man sagt so, okay, was ist denn irgendwie wie wirtschaftlich für dich, was ist wie lange verfügbar, was hat welches Potenzial, um da in eine ganz andere Priorisierung zu gehen und dann wirklich daran zu gehen und zu sagen, wie bespiele ich denn das Schaufenster? Und wenn der Laden halt voller Ware ist mit ganz unterschiedlichen Produkten, dann stelle ich ja nicht nur den Bestseller nach vorne, bis er ausverkauft ist und weiß danach nicht, was ich ins Schaufenster stellen soll, weil ich vorher nicht mal irgendwie geguckt habe, ob die Jacken nicht vielleicht auch verkaufen neben den Schuhen.
Ja. Es ist eben nicht ganz so trivial. Und nochmal, wie wichtig das ist, was du eben gesagt hast, die Datenbasis, also die Maschine kann viel besser umgehen mit nachgelagerten Datenpunkten. Das heißt, die man selber besitzen muss. Zumindest wenn man im E-Commerce unterwegs ist. Ja. Das, was du gesagt hattest, welche Signale können wir eigentlich nach vorne werfen und sagen, die hier sind wirklich wertvoll für uns oder eben nicht. Und was das für ein krasser Fortschritt im Übrigen zu früher ist,
ja.
Wo du so unterschieden hast, okay, das sind nur Windows-Shopper oder sie kaufen, so als Unterscheidung. Und jetzt kannst du eben das Thema Profitabilität ganz anders auch aussteuern in den Kampagnen.
Aber es ist halt leider nicht so, und das ist ja das, worüber gerade gesprochen wird, dass Andromeda einfach das Thema ist, produziere mehr und es funktioniert dann besser. So. Und wenn man dann sagt, okay, das Qualitätsthema spielt rein, was mache ich aus welchem Ansatz, wie differenziere ich die Konzepte, wie übertrage ich das in mein Sortiment, was bedeutet das für meine Kampagnenstruktur, was bedeutet das für meine Akzeptanzkriterien Richtung CPA, CPO, Kundenakquisitionskosten, Marketing Efficiency, bla bla bla, dann ist es halt nicht eine Kampagne, ein Adset, alles rein und wir machen einfach lustiges Werbemitteltesting, weil Meta jetzt mehr Werbemittel verarbeiten kann.
Nee, es ist kein, also Volumen ist ein missverständlich in dem Kontext.
Ja.
Ich glaube, das war es auch schon ein bisschen immer, weil manche halt mit einer Anzeige oder mit zwei Anzeigen versucht haben, irgendwie die Welt zu beherrschen und andere irgendwie schon immer so einen konstanten Flow hatten. Aber es bleiben halt ein paar Wahrheiten immer da. Erstens, die Menge der Werbemittel muss in irgendeiner Form im Verhältnis zum eingesetzten Werbebudget stehen, weil ansonsten gibt es nicht genug Signalpunkte, an denen Entscheidungen festgemacht werden könnten. Zweitens ist es immer sinnvoll, die größtmögliche Differenz zwischen den Werbemitteln an den Anfang zu stellen, einer Testingreihe oder eines Prozesses, weil sich daraus die größten Erkenntnisse auch gewinnen lassen. Ne? Wenn du sagst, okay, bestimmte Konzepte funktionieren einfach gar nicht, dann musst du da keine Zeit weiter reinstecken. Auf der anderen Seite, wenn du sogar am Anfang nicht reinnimmst, sondern versuchst, dich im Klein-Klein der Unterschiede zu verlieren, dann verlierst du womöglich ganz viel. Und das sind halt Dinge, die gibt dir die Plattform auch nicht mit, sondern das muss man einfach mal verstehen.
Ja, ist so.
Einen Unterschied macht.
Ja, und man muss, glaube ich, auch so ein bisschen, also zum einen, ich glaube, so die Empathie für die Zielgruppe wird noch das viel, viel ausschlaggebendere Element sein, ne, zu sagen, so, okay, die größte Entscheidung ist halt am Ende so ein bisschen die größte Einschränkung, die dir passieren kann im Arbeiten, ist eigentlich die du dir selber legst, weil du einen bestimmten starren kreativen Prozess hast, der begleitet wird durch Persona-Modelle, die auf Bauchgefühl entstehen, irgendwelchen Annahmen, die keiner validieren kann und einem sehr starken Eigenverständnis, wie Marke zu kommunizieren hat.
Ja.
Ich glaube, das sind so die drei Dinge. Und dann dieses Thema, okay, wir produzieren halt so durch, dass wir in der Kampagnenlogik sind, wird angeliefert, durchgesteuert, beendet, bewertet und dann kommt eine neue Kampagne. Dass du halt innerhalb einer Kampagne nachlegen musst. Und ich glaube, im E-Commerce ist es halt extrem abhängig auch davon, das entsprechend so zu machen, was jetzt auch gerade irgendwie Best Practice ist, um Ergebnisraten zu halten oder zu verbessern.
Hm.
Im Upper Funnel sind wir da noch nicht angekommen, obwohl wir da schon sein könnten, weil es halt viel schwerer noch nachzuvollziehen ist.
Ja, weil wir natürlich mit etwas anderen Zeitfenstern oder wahrgenommenen Zeitfenstern dann auch arbeiten, in der Belegbarkeit ein bisschen anders aussehen und da immer noch so ein bisschen das Diktat der eigenen Meinung an vielen Stellen da dominant ist.
Also nochmal zusammengefasst, eigentlich ist Andromeda eher der Türsteher als der DJ oder der Concierge. So ist eher die Person, die entscheidet, wer kommt ins Restaurant rein, wer dann wie wertvoll für dich ist und welches Essen bestellt. Das macht eher GEM, also ein anderes Update, mit dem du dich auch beschäftigen kannst. Wir verlinken dir einmal die ganzen Insights in den Shownotes. Gerade jetzt hat Meta nochmal angekündigt, dass sie halt im Bereich dieses ganzen AI-Gehirn nachbauen, Brain Retrieval heißt es, glaube ich, nochmal neue Modelle Open Source launched, also alles, was irgendwie mit Neuronalität verstehen, Nachbauen von menschlichen Gehirn, Gedankenströmen und so, das ist das, was die Plattform gerade antreibt. Das fließt aber nicht bei Andromeda rein, sondern es wird verteilt auf viele Services, die unterschiedliche Zwecke haben. Und das ist auch kein Update, sondern das ist eine Weiterentwicklung dieser einzelnen kleinen Services. Das hat auch nichts mit einem Algorithmus zu tun, sondern es ist einfach das Werbeökosystem, was eben so in unterschiedlichen Modulen und Services aufgebaut ist. Und Meta hat eigentlich genau das antizipiert, was sie haben kommen sehen, weil wenn es immer einfacher wird, gleichartige Werbemittel, statische Werbemittel zu erzeugen, ist es halt notwendiger, gleichartige zu erkennen und zu sagen, die Nutzerinnen und Nutzer werden nicht mit ein und der gleichen Klammer, Soße, Volumen, Lawine, keine Ahnung, überschwemmt, sondern wir versuchen im Sinne der Plattform, der wahrgenommenen Qualität, der Nutzungszeit und so, nicht zu einer, das sieht alles gleich aus, Litfaßsäule zu verkommen.
Ja.
Und auch ganz spannend, letzter Punkt, weil wir haben nicht über das Thema Video gesprochen.
Wollte Warum ich nicht? Sagen, ja.
Warum haben wir denn nicht über das Thema Video gesprochen, Alexander?
Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, ne, weil gerade am Anfang haben wir noch gesagt, wie viel Werbemittel, und dann hast du noch gesagt, statisch oder Video.
Mhm.
Und Videos sind ein bisschen komplexer, ne? Das muss man ja auch sagen.
Also ich glaube, dass Meta da auch noch nicht gut drin ist. Ehrlicherweise, also alles, was wir jetzt an Cheat-Sheets sehen, an Empfehlungen, an Erfahrungen aus dem Markt, was so zurückkommt, bezieht sich das jetzt gerade sehr, sehr stark auf gleichartige statische Werbemittel.
Ja.
Und auch bei Videos ist eher das Thema, wie ist denn irgendwie der Thumbnail aufgebaut und nicht, wie ist jetzt Hook-Body, Call-to-Action-Variation und welche Effekte habe ich da? Zumindest habe ich da noch keinen sauberen Test in irgendeiner Form gesehen, der halt auch belegt, okay, Andromeda greift gut bei Video. Video ist erstmal sowieso wichtig, weil 9:16 Platzierungen sind deutlich günstiger als Feed-Platzierungen, so wenn ich Reichweiten einkaufe, Nutzer einkaufe oder Conversion-relevant sein möchte. Aber alles, was wir sehen, also welche visuelle Diversität fließt irgendwie mit ein, ist Hauptbild, Thumbnail, Video, Static, Format, Mix, also das Thema, kann ich alle Platzierungen abdecken? Ja. Also Format bedeutet nicht irgendwie Static, Karussell, Reel, sondern schaffe ich es, ein Werbemittel für alle Platzierungen in die Auslieferung zu bekommen? 9:16, 1:1, Karussell, Reel, Story Placements, also das ist mit Formatvielfalt gemeint. Erfülle ich alle Ratios, also 1 zu 1, 4 zu 5, 9 zu 16. Wie ist die Gesamtanordnung von Elementen auf einem Bild? Also wo ist das Logo, Störer, gibt es irgendwie eine Headline, gibt es eine Person, die in die Kamera guckt? Dann das Thema Farben, CTAs, und dann kommt es ganz stark schon auf das Thema Text und Messaging. Und Text und Messaging ist auch eher was, wenn man das einmal so verstehen möchte, dass man sagt, okay, vielleicht ist die Maschine da noch nicht so weit. Da geht es um Beschreibungstext, Primärtext, Headline. Das sind genau die Felder auf Ad-Ebene, die ich manuell ausfüllen kann oder wo ich mir jetzt die Advantage-Plus-Features von Meta auf Anzeigenebene zunutze machen kann. Also aus meiner Lesart heraus gerade tendiere ich eher dazu zu sagen, okay, aktuell ist Video vielleicht noch nicht so ausgebaut und das bezieht sich stärker auf die Variation in Richtung, wir erkennen gleichartige Bilder und Texte und versuchen danach nach zu sortieren und achten da auf eine höhere Diversifizierung.
Also zum einen glaube ich, alle, das ist, es wird Versionen davon geben. So. Und sie haben das ausgerollt und das wird nicht der letzte Stand sein, es wird sich kontinuierlich weiterentwickeln. So. Und es wird bestimmt das Thema Video genauso umfassen. Es gibt bereits jetzt schon auch dafür so Cheat Sheets oder Success Stories, wobei, wenn ich sie mir angucke, und ich finde das alles voll interessant, wenn die Leute das berichten, ehrlich gesagt, sind das so Sachen, ja, okay, es wundert mich jetzt nicht, dass das erfolgreicher ist, das hätte ich allerdings auch schon vorher angenommen. Und es ist halt nicht klar, ist das, steht das überhaupt in einem Zusammenhang mit Andromeda oder eben mit anderen Microservices oder anderen Dingen, ja, das ist einfach so nicht belegbar. Dass die Auswertung, diese Mustererkennung und Signalerkennung oder die Auswertung der Muster über die über Videos schwerer ist, ist glaube ich auch unstrittig, weil du eben mehr Dimensionen verarbeiten musst und dann irgendwie in den Kontext setzen musst. Ich glaube schon, dass das geht. Ich glaube auch, dass sie grundsätzlich auch besser daran werden, wenn irgendwie vermeintlich kleine Änderungen, die aber einen großen Impact haben, dass die dann doch noch irgendwie berücksichtigt werden und so. Das ist, weil das ist am Ende die Stärke von dem ganzen System, dass es halt nicht so monokausal arbeitet. Ne? Das ist ja so ein Ding, deswegen das und so weiter. Aber gerade ist, das zeigen ja auch jetzt so ein bisschen die Tests, mit denen wir unterwegs sind, könnten wir jetzt nicht sagen, vollkommen klar, Andromeda hat einen crazy Impact auf das Thema Bewegtbild.
Nee, das ist richtig.
Nicht belegen.
Nee. Das, was ich, glaube ich, unabhängig jetzt von Static oder Video ganz spannend finde, ist halt zu sagen, okay, also bei Video machen wir uns nichts vor, ist eine größere Datenmenge, das hat was damit zu tun, wie komplex oder wie gut die Modelle auch Komplexität verstehen und auch ne, unterschiedliche Sprachen verstehen. Da neigt man schnell dann der Plattform mehr Kompetenz zuzusprechen, als vielleicht auch da ist. Das muss man, glaube ich, nochmal in so ein Verhältnis sehen. Das, was ich am lustigsten finde, eigentlich ist übergeordnet etwas, was wir seit, ich meine, die Nerds werden dieses Jahr 10. So, wir machen irgendwie Meta-Ad seit 14 Jahren. Also ich, du vielleicht seit 12, so. Aber einer der ersten Dinge, Leitideen, Motivatoren, DNA dieser Plattform, sei es Meta, sei es damals irgendwie Twitter, heute dann noch TikTok, Pinterest, YouTube, ist halt zu sagen, das ist People-Based Marketing. Das war, glaube ich, eine der ersten Folien, die ich gesehen habe von jemandem, der von Meta auf der Bühne stand. Ich glaube, Kai oder Jin damals irgendwie auf einer Retail irgendwas. So. Und alles, was jetzt auch an Empfehlungen, an Diversifizierung, an Best Practices und Co. kommt, ist wieder eine starke Ausdifferenzierung in Form von, mit wem kommunizieren wir eigentlich? Und die Best Practices sind so, unterscheide deine Botschaften je Kundentyp, unterscheide die Lebenssituation, also in welchem Kontext macht das Produkt gerade für die Nutzerin oder den Nutzer einen Unterschied, was sind die unterschiedlichen Kaufgründe, Leute kaufen aus unterschiedlichen Motivatoren deine Produkte und die haben nicht alle den gleichen Grund, das zu kaufen, zeige unterschiedliche Menschen, die dein Produkt nutzen.
Ja.
Alles, was man automatisch machen würde, wenn man denkt, ich muss halt sehr stark aus der Perspektive der Kundinnen und Kunden zeigen, warum mein Produkt gerade sinnvoll ist. Und da sind halt einfach viele Unternehmen noch nicht so.
Ja.
Und jetzt kommen so Empfehlungen, klar, wir verkaufen das dann als Andromeda-Update oder es wird verkauft als Andromeda-Update. Es wird nochmal genutzt, um so seine eigene Story irgendwie nachzuschleifen. Aber wer von Anfang an radikal aus Zielgruppenperspektive Kommunikation gebaut hat,
ja,
der wird mit Andromeda kein Problem haben.
Sehe ich absolut so. Das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht sind das jetzt, nennen wir es mal freundlich, Leitplanken, weil das klingt ein bisschen weniger einschränkend. Aber das ist jetzt wie nochmal eine helfende Hand, dass deine Kommunikation auf der Plattform in die richtige Richtung läuft. Dass du in die richtige, dass du besser denkst und dass du mutmaßlich hoffentlich dann auch bessere Ergebnisse einfährst und das System nicht zumüllst. Nennen wir es mal so.
Wir wollen ja keine zugemüllten Systeme haben.
Niemand will das.
Sehr gut. Wir werden da weiter ein Auge drauf haben. Wir werden auch mal ein paar Praxisbeispiele und Cases demnächst im Kontext der Creative Diversifizierung aufs Tableau legen, euch auf die Ohren packen. Wenn ihr mehr zu diesen Themen wissen wollt, dann haben wir jetzt zwei Ideen. Eine habe ich schon bereits einmal gesagt, AdsCamp, im September. Aber es gibt vorher noch kleine, feine AdsCamp-Sessions, denn Alexander, wir gehen auf Deutschland-Tour.
Das klingt, als hätten wir so einen Tourbus geschartert, ne?
Vielleicht habe ich das ja und du weißt es nicht.
Das wäre interessant.
Ich habe uns auch so Tour-T-Shirts gemacht und Plakate geklebt und so, kleine Aufkleber gemacht.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber unabhängig davon sind wir ja, also im Prinzip, damit jeder ein bisschen dieses AdsCamp-Feeling, weil wir sagen immer, hey, Leute, die da waren, beschreiben das AdsCamp oder sind immer euphorisch und haben irgendwie, beschreiben die besondere Atmosphäre, wie wertvoll der Austausch ist und so weiter. Das Problem ist, dass du teilnehmen musst, um diese Perspektive einzunehmen.
Und also wir machen jetzt möglich, dass du so einen kleinen Appetizer bekommst. Ja. Denn wir sind Ende April, 22. oder 23. Ich bin gerade an dem Donnerstag auf jeden Fall in Hamburg. Und werden in Hamburg eine kleine Session machen und dürfen da in die Meta-Offices und haben an diesem Tag ein kleines, feines Line-Up. Denn wir werden zum Thema Meta und AI einen aktuellen Einblick bekommen in die Integration, an welchen Stellen ist Manus, das AI-System, was Meta aufgekauft hat, schon bei Meta integriert. Und sie haben overall beim letzten Shareholder-Report ja gesagt, in 6 Monaten wird keiner den Ads-Manager mehr wiedererkennen, der bis jetzt auf dem Ads-Manager gearbeitet hat. Dank AI, durch AI, mit Hilfe von AI. Das ist ein super spannendes Thema, darüber werden wir sprechen. Dann wird es einen Panel-Talk anhand einer Case-Study geben von einem Retailer und Online-Shop, also Hersteller, Recolution, Fair Fashion Marke, betreuen wir jetzt schon seit einigen Jahren. Es gibt Insights aus dem Werdegang, also genau diese Herausforderungen, ne? Werbemittelerstellung, UGC, wonach steuern wir, wie kriegen wir Profitabilität im Online-Shop hin, wenn es uns auch bei Händlerinnen und Händlern vor Ort gibt. Und die zeigen ihre Geschichte und ihre Entwicklung gemeinsam mit Klar, einem Attributionstool, das wir auch sehr gerne nutzen, um mal zu zeigen, so auf welchen Parametern trifft man denn welche Entscheidung, um wirtschaftlich verantwortbar und solide zu wachsen und zu skalieren. Was macht das mit Warenbestand? Wie muss man Liquidität planen? Wie geht man in die Segmentierung von Produktkategorien? Und als allerletztes, als dritten Talk, gibt es nochmal den Schulterblick in die Entwicklung von WhatsApp. Also was passiert da zukünftig, wenn überall Agenten unterwegs sind? Welche Rolle spielt da WhatsApp? Und ich meine jetzt nicht irgendwelche Agenten im Real Life, sondern AI-Bots, also wenn Agentic Commerce und diese ganze Customer Journey so fragmentiert wird, dass sie nicht mehr über Klicks passiert, sondern vielleicht über Chat und Assistenzsysteme. Das ist ein kleiner Blick in die Zukunft, was das für Marken bedeutet und wer sich da jetzt gerade schon ganz gut aufstellt. Wenn du dabei sein willst, schreibst du uns. Und neben Hamburg gibt es noch einen zweiten Tourstopp, nämlich am 21.05. in München.
München nochmal, also München. Eher am anderen Ende der Republik.
Genau, wir machen einmal Nord-Süd. Also Team Süd, Team Nord, dann gibt es nochmal Team Osten, Berlin werden wir auch machen und dann werden wir uns alle im September in Köln beim AdsCamp treffen. Wenn du dabei sein willst, schreib uns einfach an nerds@dienerds.com oder persönlich per LinkedIn, würde ich sagen.
Ja, invite only.
Wir freuen uns über Feedback zu dieser Folge, über eure Insights, Learnings zu Andromeda, wenn es da schon was gibt, wo ihr sagt, hey, das habe ich vertestet und hat noch keiner drüber gesprochen. Jetzt ist es soweit, dass ich darüber sprechen möchte. Lasst es uns machen, schreibt uns an, wenn ihr Bock habt, eine Podcast-Folge gemeinsam aufzuzeichnen. Wir freuen uns über Abos, Daumen hoch, Feedback zu der Folge und alles, was man mit so einer digitalen Folge machen kann. Druckt sie aus, hängt sie auf, Ich weiß nicht, was man alles noch so machen kann. Spielt's ja im Radio. Ja. Okay. Gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.